SWR 2 Zeitgenossen.
Katharina Mischenko, wir treffen uns in Berlin an einem Ort, der so etwas Ähnliches ist wie eine Oase, dem Wissenschaftskolleg Berlin. Hier im Grunewald zwischen Villen und Gärten leben und arbeiten Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaftler, die sogenannten Fellows, jeweils etwa 40 an der Zahl, und gehen eine Zeit lang allein ihren Neigungen und Interessen nach. Hier kann und soll man Abstand finden zu den Zwängen des Alltags, aber Frau Mischenko, wie kann das gelingen? Sie sind Ukrainerin, Publizistin, Autorin. Ihre Heimatstadt Kiew wird täglich von Raketen und Drohnen bedroht. Aber wir reden ganz entspannt im reichen, friedlichen Grunewald miteinander. Wo sind Sie in Ihren Gedanken? Eher in Berlin oder eher in Kiew?
In meinen Gedanken bin ich eher an beiden Orten, aber auch nicht nur in Kiew, sondern auch da, wo gerade die schrecklichsten Sachen passieren. Einerseits an der Front, das interessiert mich wirklich, wie es den Menschen geht, die jetzt richtig kämpfen mit Waffen. Andererseits ist der Süden natürlich jetzt ein Ort einer schrecklichen Katastrophe, die uns noch nicht ganz bewusst ist. Ich meine die Explosion des Staudammes in Nowakachowka und alle Folgen, auch die langfristigen Folgen, aber auch die Geschichten, die ich lese von den Menschen, die in überschwemmten und besetzten Städten jetzt bleiben müssen und die keine Möglichkeit haben, die Stadt zu verlassen, auch evakuiert zu werden von ukrainischen Helfern. Also das Ganze beschäftigt mich momentan. Aber ja, Sie haben recht, wir sind in einer Oase, das ist ein richtiges Wort, denn vor allem nach der Erfahrung dieser Bedrohung in Kiew und in der Ukraine grundsätzlich ist es sehr grotesk, hier zu sein. Aber für die Arbeit und für die Möglichkeit, weiterzumachen, ist es wahrscheinlich nicht schlecht, in Sicherheit zu sein, in einem Ort, wo die Natur den Raum sehr stark dominiert. Ja.
Empfinden Sie das als eine Art Zerrissenheit?
Im Moment, ich bin hier jetzt über ein Jahr an diesem Ort. Ich wohne hier nicht, ich arbeite hier, ist mein Büro, ich arbeite hier und verbringe auch ziemlich viel Zeit in Gesprächen mit anderen Fellows. Ich glaube, ich habe das schon integriert in mein Inneres. Ich bin physisch hier und ich habe für mich auch meine Aufgaben formuliert, was ich in dieser katastrophalen Kriegssituation machen kann. Ich glaube, dieser Ort ist eine große Unterstützung, um das zu machen.
Sie wollten ja eigentlich ein Buch schreiben und dann kam der Krieg und hat alles geändert. Das Thema des Buches ist ein anderes Buch dabei rausgekommen, das mit dem ursprünglichen Projekt nichts zu tun hatte.
Ursprünglich, das war im Winter 22, war mein Vorhaben schon fertig, endlich. Es waren aber langjährige Reflexionen über die Situation, wo wir auch gelebt haben vor Februar 22, in der Situation zwischen Revolution und Krieg. Also eigentlich war der Krieg schon da, aber der war nicht so omnipräsent überall, dass alles andere nicht möglich war. Es war eine andere Rezeption der Geschehnisse. Und da wollte ich darüber schreiben, wie es den Menschen geht. Manchmal ganz konkret, also ganz nah an die Menschen. Manchmal etwas weit aus der Metaposition in einer gegenwärtigen ukrainischen Stadt. Was sind das für Menschen? Was sind das für Räume, in denen sich die Menschen bewegen? Wie werden sie durch politische Umbrüche verändert? Wie geht es der Psyche dabei
also bei dieser Veränderung? Die Menschen dort, kann man das so sagen, die waren damals schon unter einem gehörigen Stress.
Natürlich. Also das Leben in der Ukraine war immer ein Stress. Es war immer eine sehr prekäre Situation, in der die Gegenwart turbulent war, die Zukunft ungewiss. Und das hat wahrscheinlich auch, grob gesagt, zu einer Revolution oder zu einem Aufstand geführt, 2013, 2014, zu Maidan. Also offiziell heißt das jetzt Revolution der Würde. Das ist so der Name des Protestes. Aber danach war das noch interessanter, in Anführungsstrichen. Denn wir hatten dann die Besetzung der Krim, wir hatten einen Marsch in Donbass, dann hat auch der Krieg angefangen und das hat sehr viele Menschen mitgenommen. Einerseits hatten wir bis 2 Millionen Binnenflüchtlinge, das ist eine unglaubliche Zahl, und sehr viele Menschen, die kämpfen mussten. Bis Februar 22 hatten wir 400.000 Kriegsveteranen in diesen 8 Jahren. Also die Zahlen waren schon sehr beeindruckend, schon vor dieser Invasion. Ja, in einem permanenten Kampf mit Strukturen oder mit vielen, mit Mangel an Strukturen, ja, mit dem Alltag, also so musste man leben. Ich bin auch 2017 Mutter geworden. Und da habe ich auch den städtischen Raum und die ganze soziale Infrastruktur auch ganz anders erlebt und ganz anders für mich auch reflektieren müssen in der Zeit. Ja, man muss sich schon viel, viel mehr Mühe geben, um ja einfach zu leben. Jetzt ist es natürlich eine ganz andere Dimension.
Aber ganz leicht ist es auch nicht. Ja. Ihr Mann konnte nicht mit Ihnen hierher kommen? Sie sind jetzt sozusagen alleinerziehende Mutter, das ist ja auch ein starker Einschnitt.
Ja, also ich bin, wenn wir uns meine Situation hier in Deutschland anschauen, bin ich ja gut versorgt und gut geschützt. Ich bin am Wissenschaftskolleg einerseits, das ist eine sehr, sehr elitäre Institution. Mein Sohn geht in einen sehr schönen Waldorf-Kindergarten. Und ich glaube, es geht ihm zwischenzeitlich schon gut. Es war nicht immer so. Ich glaube, die ersten 6 Monate oder vielleicht das erste Jahr. Also das war schwierig für ihn. Und es war auch sehr schwierig für mich. Und ich habe in dieser Zeit nicht wirklich durchblicken können, was er erlebt, was er alles verloren hat und wie er die Situation wahrnimmt. Denn er war damals 4,5 ungefähr, fast 5. Und er kannte nichts außer Kiew, außer Pechersk, also da, wo wir gewohnt haben, außer seiner Kita, wo er gegangen ist. Aber ich war so gestresst und so ja, mit allem beschäftigt, dass ich ja, mir diese Frage nicht gestellt habe. Also wie blickt er auf diese Situation? Was ist seine Perspektive? Und jetzt bin ich wirklich entsetzt, wenn ich darüber nachdenke, was für ein Umbruch er irgendwie verarbeiten musste.
Sein Vater, ihr Mann, der musste in Kiew bleiben.
Der war erst mal da. Wir haben uns lange nicht gesehen. Und danach hatte er die Möglichkeit gehabt, als Kulturschaffender das Land kurz zu verlassen, wenn er hier Veranstaltungen hatte. Hier meine ich in der Europäischen Union, also außerhalb der ukrainischen Grenze. So haben wir uns gesehen und sehen uns jetzt auch regelmäßig, immer noch.
Sie haben versucht, das Kriegsgeschehen, die Erlebnisse, die Erfahrungen jetzt in einem anderen Buch zusammenzufassen. Es heißt In den Nebeln des Krieges. Da haben Sie im Grunde nur das Buch herausgegeben, das Vorwort geschrieben. Was für ein Werk ist das geworden?
Ja, das ist ein Vorwort, aber auch nicht Vorwort. Das ist der, kann man sagen, der eröffnende Text. Ja, das ist ein Buch, das als Idee schon im April 22 entstanden ist, im Gespräch mit Katharina Rabe, mit der Mitherausgeberin des Buches. Und sie ist auch Lektorin im Surkamp Verlag. Wir haben gesprochen und irgendwie war klar, dass einerseits eine Analyse schwierig ist. Denn es war April 22, es waren praktisch 2 Monate nach dem Beginn des Angriffes. Aber es war klar, eine sag ich mal, endgültige, ja, oder finale Analyse ist nicht möglich. Aber vieles ist möglich, denn der Prozess ist sehr intensiv. Es passiert viel auf allen Ebenen. Es ist auch eine große Veränderung, auch die Gesellschaften in Europa jetzt durchmachen. Und das muss man einfach mitverfolgen. Und in einem Jahr werden wir wahrscheinlich schon in einer anderen Welt sein oder mit anderen Fragen beschäftigt sein oder so. Ich hatte schon damals interessante kurze Kommentare gelesen von einigen Freunden und Kollegen, wo ich dachte, das ist wichtig anzusprechen und das wäre wichtig zu analysieren oder was fehlt in der Debatte, in Medien, was sind die Aspekte, wie kann man die politische Perspektive ein bisschen bewegen wahrscheinlich. Ja, damals wurde noch ganz wenig gesprochen über Faschismus, über diesen, über die Methoden, mit denen die russische Armee auch kämpft. Was ist die Kriegsführung? Was ist die Ideologie dahinter? Das, also der Angriff gilt ja damals auch als eine große Überraschung, ja, oder ein Schock für viele Gesellschaften. Aber gleichzeitig war eine Logik dahinter, mit der die Ukrainer vor allem in Donbass schon sehr lange zu tun hatten. Und ja, also all diese Themen mussten auch angesprochen werden. Und mit dieser Überlegung haben wir angefangen, an dem Buch zu arbeiten.
Sie sagen, es hat sich in kurzer Zeit viel verändert, nicht nur in der Ukraine, sondern auch in der Wahrnehmung der Ukraine. Die Ukraine war in Deutschland immer so ein bisschen der blinde Fleck, ein Anhängsel von Russland. Bemerken Sie, dass wir mit anderen Augen jetzt auf Ihr Land schauen? Und was bemerken Sie da?
Ich glaube schon, die Geografie der Ukraine ist plötzlich viel zugänglicher geworden. Das wundert mich allerdings ein bisschen, denn ich hatte das Gefühl, nach dem Maidan, wo auch sehr viele auf die Ukraine geschaut haben, und das war fast 10 Jahre her, war auch sehr viel Interesse. Und da dachte ich, okay, jetzt ist die Ukraine schon bekannt. Und jetzt dieser große Krieg und wieder das Interesse, als wäre das vorherige Wissen irgendwie nicht vorhanden. Und da frage ich mich, was ist der Grund dafür? Und ich denke, das ist die strukturelle Unsichtbarkeit der Ukraine. Wahrscheinlich kann man das so formulieren.
Was ist das, eine strukturelle Unsichtbarkeit?
Ja, also wir sind hier nicht in Strukturen der zum Beispiel deutschen Gesellschaft. Wir sind außerhalb der Europäischen Union, automatisch ein bisschen weniger interessant, weniger relevant. Es gibt in der Slawistik zum Beispiel ganz, ganz wenig an ukrainischen Studien. Also deutsche Slawistik ist praktisch Russistik plus was anderes. Und wir sind immer dieses was anderes, ja, aber da ist auch Polen, da ist auch Belarus. Deshalb, ja, bleiben wir in diesem Sinne auch etwas unsichtbar. Ja, und dann gab es von deutscher Seite diese Ostpolitik, die eigentlich so funktionierte. Es gibt unseren Hauptpartner Russland und es gibt wiederum Sonstiges, mit dem wir auch Projekte machen, etwas fördern, aber die zielte eigentlich auf diese strukturelle, ja, Nähe und strukturelle Präsenz von Russland in Deutschland. Und das, ja, das hat sehr gut funktioniert. Und diese Invasion der Ukraine, ja, in die lokalen Strukturen, sie findet teilweise statt. Ich kann das noch nicht wirklich gut einschätzen, aber es wurden jetzt zum Beispiel auch Kunstschaffende angestellt oder auch die geflüchteten Ukrainer und Ukrainerinnen, sehr viele sind ja in Deutschland gelandet und sie haben auch ziemlich gut sich integrieren können. Viele haben Arbeit gefunden hier und auf diese Weise kann vielleicht auch die ukrainische Präsenz verankert werden auf dieser Alltagsebene. Aber es fehlen immer noch strukturelle Projekte. Etwas, was bleibt und was stabil ist, außerhalb der Kriegssituation, diese Aufmerksamkeit, Ökonomie, etwas, was einfach da ist.
Dieser Wissenstransfer von der Ukraine nach Deutschland, der so ausgesprochen schlecht funktioniert hat und jetzt so langsam anläuft, auch unter Schmerzen, aber man lernt ja unter Schmerzen gut. Wie funktioniert der andersherum? Sie sprechen ein bemerkenswert gutes Deutsch. Wie nehmen Sie Deutschland wahr, die deutsche Sprache, die deutsche Literatur? Sie haben das ja hier studiert.
Ja, das habe ich vor allem zu Hause gelernt und dann studiert. Und das war wahrscheinlich teilweise ein Zufall. Ich hatte in der 5. Klasse eine sehr inspirierende Lehrerin, die sich immer begabte Kinder ausgesucht hat. Und sie hat mit denen gezielt an deutscher Sprache gearbeitet, damit sie später auch in die sogenannten Schulolympiaden gehen. Und ich bin so ein Olympiadenkind geworden. Ich war in der 8. Klasse, glaube ich, zum ersten Mal oder in der 9. Und dann war ich langsam besser und besser und war in der 11. Klasse. Das war damals die letzte Schulklasse bei uns. Und ich war sogar auf dieser allukrainischen Olympiade. Und da hatte ich einen Preisplatz und damit konnte ich in jede Universität der Ukraine ohne Immatrikulation gehen, wo deutsche Philologie als Hauptfach unterrichtet wird. Und das war praktisch mein Schicksal, ohne sich groß Gedanken zu machen, was ich studieren will. Es war auch, also diese letzten 3 Jahre der Schule habe ich mich wirklich sehr, sehr viel mit Deutschland beschäftigt. Aber erst nach dem 3. Studienjahr war ich hier als DAD-Stipendiatin.
Und wo überall?
In Hamburg ein Semester. Mhm. Da habe ich Literaturwissenschaft studiert. Und das war meine Belohnung praktisch für einerseits mein Interesse für Literatur, andererseits für meine Deutschkenntnisse. Aber es war also diese Reihenfolge, nicht, dass ich irgendwie in Deutschland war und dadurch diese Kenntnisse hatte.
Die ukrainischen Flüchtlinge, Frau Mischenko, werden hier ja freundlicher aufgenommen als jene aus Afrika oder dem Nahen Osten oder Afghanistan. Nun sprechen Sie ein ausgezeichnetes Deutsch, damit gelten Sie automatisch als integriert. Dennoch, sind die Ukrainer wirklich willkommener als andere Schutzsuchende?
Alles zeugt davon, glaube ich. Ich persönlich habe eine sehr, sehr gute Erfahrung gemacht. Und ich muss sagen, all die Migrationsprozesse oder Umgang mit Geflüchteten, das kannte ich bis 2022 nur theoretisch. Was ich beobachtet habe an Debatten und was ich gelesen habe, auch in Büchern darüber, ja, war alles sehr traurig. Und ich hatte die Erwartung, dass ich auch eine ähnliche Erfahrung haben werde. Dass ich als geflüchtete Person immer sekundär sein werde in der Gesellschaft überall. Aber das war nicht mein Fall. Ich kann mich erinnern, die Ausländerbehörde war sehr freundlich. Alle Menschen, die da Leute empfangen haben oder den Weg gezeigt haben, sie haben alle versucht, etwas auf Ukrainisch zu sagen. Und das fand ich sehr unterstützend. Und ich glaube, auch in diesem dramatischen Moment der Flucht und dieser ganzen Anmeldung hier, war das für Menschen eine Unterstützung, dass sie so empfangen wurden. Und wahrscheinlich ist es wirklich auch für mich schwer einzuschätzen, denn ich bin keine Anthropologin, keine Sozialwissenschaftlerin, ich kann nur aus meinen Beobachtungen sprechen. Vielleicht ist es wirklich eine neue Erfahrung, wie die Menschen empfangen werden können. Und das kann man einerseits sehen als Flüchtlinge Klasse 1 oder so, Klasse A. Aber andererseits ist das wahrscheinlich ein neuer Schritt und in dieser Politik. Vielleicht heißt es dann, dass auch die anderen können auch so behandelt werden, wie die Ukrainer diesmal. Und nicht irgendwie, dass die Ukrainer exklusiv bleiben. Ja.
Man sieht viele ukrainische Flaggen in der Stadt, hier in Berlin, eigentlich in allen Städten, überall. Aber nicht nur in Deutschland, also auch in vielen anderen europäischen Ländern, sogar in den USA habe ich das gesehen. Mhm. Die ukrainische Flagge weht auf der ganzen Welt, also zumindest auf der ganzen westlichen Welt. Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht?
Ich glaube, das ist ein Zeichen, aber man kann das unterschiedlich interpretieren. Man kann sich natürlich sofort fragen, was ist die Solidarität, wie wird sie verstanden? Also diese Präsenz der ukrainischen Flagge, ja, und der Ukraine als eines Raums oder Idee oder auch der Menschen, die signalisieren, wir sind hier und wir versuchen aus diesem Land etwas beizutragen, etwas zu leisten oder zu tun. Das ist das eine, aber vielleicht ist es auch mit der vorherigen Frage verbunden, wie werden die Menschen hier empfangen? Für mich ist es immer ein Zeichen oder ein Spiegelbild davon, was bei uns im Land passiert. Und wenn wir so freundlich empfangen werden, heißt es für mich, zu Hause werden die Menschen so schrecklich behandelt von der russischen Armee. Und die Zerstörungen sind so schrecklich und dieser Krieg ist so brutal, dass die ganze Welt einfach oder die ganze westliche Welt ein großes Mitgefühl mit uns hat. Also das ist für mich sehr stark mit der Katastrophe zu Hause verbunden, diese Präsenz von Fahnen. Und ich habe in einem Text auch darüber geschrieben, ich habe an andere Räume gedacht, wo diese Flagge so präsent war. Auf dem Maidan war da die EU-Flagge und die ukrainische Flagge, also das waren die zwei populärsten und sie waren zusammen und das war auch ein Signal, wir wollen Teil der Europäischen Union sein und wir sind schon Europa, wir sind schon ein Teil davon eigentlich. Das war die Aussage des Protestes oder dieser Revolution. Dann sind aber die ukrainischen Fahnen in Masse in andere Räume umgezogen. Und das sind heute die Friedhöfe, wo bei jedem gefallenen Soldat eine ukrainische Fahne steht. Und so kann man wirklich sehen, wie groß die Verluste sind. Denn in jeder Stadt, in jedem Städtchen gibt es jetzt diese Wälder von ukrainischen Fahnen. Die ukrainischen Fahnen hier, das ist für mich eher ein Fragezeichen. Sind wir in Europa? Sind wir schon angekommen? Also sind wir schon Teil dieser EU-Familie? Oder sind wir nur als eine Andeutung präsent? Oder wir wollen darauf bestehen, dass wir Teil davon ist. Aber ist es wirklich so? Wird das irgendwann passieren, dass wir aufgenommen werden? Für mich ist auch die Frage, welches Land wird oder kann aufgenommen werden? Was wird mit diesem Land weiter geschehen? Wer überlebt, wer nicht überlebt? Wie die Natur, wie die Landschaft dieses Landes überhaupt aussehen wird? Jetzt sind wir einfach im Prozess einer großen Zerstörung, ohne zu wissen, ob ein weiteres Mitgliedland überhaupt...
Es ist der Ukraine in Aussicht gestellt worden. Mhm. Welche Rolle spielt bei diesem Prozess, aber auch für Sie persönlich, Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident? Wenn ich jetzt eine gewagte These äußern darf, sage ich mal, Sie kommen ja aus benachbarten Regionen. Er war Schauspieler und Filmproduzent, TV-Produzent. Und Sie kommen aus dem Bereich der Wissenschaft und Literatur, da gibt es sicherlich irgendeine Schnittmenge. Sein Weg hat ihn dann in das Präsidentschaftsamt gebracht, aber auch als Präsident spielt er ja eine sehr überzeugende Rolle und ist weltweit präsent mit seiner Stimme, mit seinem Gesicht, aber auch mit seiner Kleidung. Wie erklären Sie sich das Phänomen Zelensky, nenne ich es einmal?
Jetzt ist das Phänomen Zelensky natürlich auch mit dem Phänomen der Ukraine so verwandt und so stark verbunden, so weiß nicht.
Krieg hat man sich ja fast schon über ihn lustig gemacht. Irgend so ein Komiker hat man gesagt und der wird eh nicht mit den Oligarchen fertig. Und plötzlich ist er ja fast schon wie ein Übermensch, aber er wirkt trotzdem nahbar.
Ja, das ist seine Stärke. Ich glaube, seine Stärke ist seine Authentizität, dass er interessanterweise nichts spielen möchte, ja. Und der ist so, wie er ist. Und der, glaube ich, hat das Wichtigste mitgenommen und spricht das die ganze Zeit an, und das ist die Menschlichkeit. Das ist wahrscheinlich auch in so einem Krieg der zentrale Begriff, ein sehr existenzieller Begriff. Und wie kann man Menschlichkeit beschützen? Wie kann man ein Mensch bleiben? Wie kann man der Entmenschlichung widerstehen, die ja auch ein Kriegsinstrument ist, sowohl von der Seite Russischer Föderation, ja, die versucht, die Ukrainer zu entmenschlichen, sowohl rhetorisch als auch ja, auf der Handlungsebene, aber auch sich selbst zu entmenschlichen, indem man solche Sachen tut. Ist es überhaupt menschlich, solche Verbrechen zu begehen? Also wir sehen ja, aber es ist etwas, wo der Mensch so stark in Frage gestellt wird. Und dann kommt Zelensky und besteht darauf: Ich bin ein Mensch, ich bin Vater, ich habe Familie, ich habe unendlich Mitgefühl und Mittrauer mit allen denjenigen, die heute Kinder verlieren oder Väter, Mütter. Und aus dieser Perspektive formuliert er Forderungen, erzählt er über den Alltag, was heute passiert ist, in seinen Ansagen, oder der ja, appelliert zu anderen Gesellschaften. Und der hat auch vor diesem Angriff auch das Menschliche immer wieder angesprochen. Das war, glaube ich, auch Teil von seinem Image. Dass ein Mensch ist jetzt Präsident geworden. Und ein Mensch heißt bei uns nicht eine Statusfigur, die so viel an Symbolik mitbringt und sich selbst als Symbol wahrnimmt und nicht als einen Menschen. Der meinte wahrscheinlich auch die soziale Stufe. Ja, der war als Medienproduzent und als Kinoproduzent, der war auch ein sehr reicher Mensch.
Er ist mehrfacher Millionär, habe ich gelesen.
Ja. Ja, aber ich meine im Verhalten. Der hat sich nie so verhalten öffentlich wie die Oligarchen bei uns oder die Top-Politiker oder auch Abgeordnete. Also der war nie so überheblich, und eigentlich setzt er immer auf diese demokratische Weise zu kommunizieren und mit Menschen zu sprechen. Ja, und das war auch seine Stärke im Land. Das hat auch die Politik verändert. Und es wurde damals genannt Entsakralisierung der Macht. Also der Machthaber war nicht mehr so wie eine, ja, im Gegensatz zu Putin, ja, nicht diese Überfigur, wo man nicht mehr weiß, ist es ein Hologramm, ist es ein Mensch oder ist es ein Halbgott oder was für eine Substanz oder was für ein Wesen ist es. Und der hat immer drauf bestanden, ich bin ein Mensch, produktiv für unsere politische Entwicklungen damals.
Wie schätzen Sie das ein? Wäre der Widerstandswille und auch die Widerstandskraft der Ukraine auch ohne Zelensky denkbar?
Ja, das wäre denkbar, aber das sind Prozesse, die einander die ganze Zeit beeinflusst haben. Jetzt ist es, glaube ich, nicht mehr möglich, etwas rauszuziehen und sagen, so würde das funktionieren. Meine persönliche Einschätzung ist, ohne Zelensky würden wir das nicht aushalten, würden wir das nicht schaffen. Aber umgekehrt, er spiegelt auch die ukrainische Gesellschaft. Also ohne Maidan-Erfahrung wahrscheinlich wäre diese gesellschaftliche Mobilisierung nicht möglich gegen Russland, wäre auch diese Motivation zu kämpfen nicht so, wie sie ist. Denn schon auf dem Maidan wurde dafür gekämpft, was in Russland nicht zugänglich war. Und dafür wurden wir auch mit der Krim und Donbass bestraft. Ja, dass wir nicht eine Alternative sein können, oder wie Putin das formulierte, Anti-Russland. Und deshalb wissen die Ukrainer und Ukrainerinnen ganz genau, wofür sie kämpfen und warum sie Widerstand leisten. Deshalb ja, sind es zwei sehr wichtige Teile von diesem Puzzle des Widerstands.
Man sagt ja, ein Land sei auf dem Weg zur Demokratie, wenn es gelingt, die Regierung abzuwählen. Das ist der Ukraine schon mal gelungen. Allerdings macht das sie noch nicht allein zur Demokratie. Da gehören noch ein paar andere Dinge dazu. Der Kampf gegen die Korruption, die Etablierung des Rechtsstaates und viele, viele Ebenen der Mitbestimmung und der Zivilgesellschaft und so weiter und so fort. Und wenn Sie sich diesen ganzen Komplex so angucken, wo sind wir da ungefähr? Wie weit ist die Ukraine gekommen? Und beschleunigt dieser Krieg jetzt die Entwicklung hin zu Demokratie und Rechtsstaat? Oder bremst er sie oder hält er sie an? Was meinen Sie?
Ja, ich glaube, dieser Krieg zerstört alles, ohne zu schauen, ist das Demokratie oder ist das was anderes. Ja, ich glaube auch, dass die Kriege nie die Menschen emanzipieren und besser machen. Das glaube ich nicht. Aber ich kann sagen, dass die Ukraine schon all das hat, was Sie genannt haben. Wir haben eine vitale Zivilgesellschaft, die wiederum jetzt auch zu einem großen Teil kämpft. Und das heißt, viele werden auch nicht mehr arbeiten können in dem Bereich, nicht mehr leben können. Wir haben einen permanenten Kampf gegen die Korruption. Wir haben immer noch viele Diskussionen. Also die Ukraine ist immer noch eine offene Gesellschaft. Aber das ist jetzt eine Fantasie, die noch von der Realität sehr weit entfernt ist. Wenn der Krieg endet und die Ukraine in die EU aufgenommen wird und es starten dann alle institutionellen Transformationen, sodass das Land auch institutionell anpasst, und es gibt dann alle möglichen Kontrollen von außen, diese gemeinsamen Institute und so weiter, dann gibt es natürlich eine Chance für ein starkes demokratisches Land. Aber wir haben jetzt das Gegenteil. Wir haben ein Land, das zerstört wird jeden Tag und angegriffen wird, und das Land, das immer noch marginal ist. Und es wird viel diskutiert, ja, wird aufgenommen irgendwann, aber für dieses Irgendwann muss man heute kämpfen, und das geht ganz schmerzhaft und lang.
Sie sprechen ja nicht nur Deutsch, sondern auch Russisch, und viele in der Ukraine sprechen diese beiden Sprachen, und manche sprechen nur die eine oder die andere. Was wird daraus werden?
Da habe ich auch keine Ahnung. Jetzt beobachte ich die Prozesse einer, wie kann man das nennen, vielleicht ein innerer Umbau. Ja, die Menschen fragen sich, was bedeutet die russische Sprache für mich? Wie sehe ich sie heute? Ist es die Sprache des Aggressors oder ist es doch auch meine Sprache, nicht nur von Russland? Es ist eine schwierige, aber immer noch offene Debatte. Und ich weiß es nicht. Ich hatte meine eigene Geschichte mit zwei Sprachen. Ich habe angefangen, Ukrainisch zu lernen mit 10 Jahren. Und da war ich in der Mittelschule, so heißt es, nach der Grundschule. Und habe dann Ukrainisch gelernt. Also das heißt, ich hatte das nicht von Anfang an. Meine Muttersprache war Russisch. Aber dann an der Uni, ich habe ein bisschen geschrieben und habe dann angefangen, auch am Ende meines Studiums zu übersetzen aus dem Deutschen. Und dann habe ich entschieden, nur Ukrainisch zu arbeiten und ins Ukrainische zu übersetzen und Ukrainisch
warum?
Zu schreiben. Ich glaube, ich hatte damals das Gefühl, es ist eine Sprache, die unterdrückt wurde. Das ist also 100% die Sprache von Unterdrückten, nicht der von Hegemonen, nicht des Imperiums, sondern wirklich einer Peripherie, und die Sprache, in der noch vieles gesagt werden soll. Und diejenigen, die diese Sprache sprechen und sie als Muttersprache empfinden, sie müssen das Recht haben, Zugang zu allem Wissen haben, das nur in der dominanten Sprache bisher vorhanden war.
Und diese Hinwendung zum Ukrainischen, war das jetzt eine Abwendung vom Russischen, der Sprache von Tolstoi, Dostojewski, Turgenev?
Für mich persönlich wahrscheinlich schon, aber für mich war das immer eine positive Agenda. Ich wollte die Sprache der Unterdrückten sprechen. Die Sprache, die keine Vorteile irgendwie hat, ja. Also niemand oder ganz wenige im Ausland verstehen Ukrainisch. Selbst in der Ukraine. Wir kennen nicht alle Ukrainisch. Es war ganz lustig. Zelensky, also Teil seiner Vorbereitung zur Präsidentschaft, war Ukrainisch lernen. Das hat er auch in Interviews gesagt. Also, denn man konnte in der Ukraine immer mit Russisch ganz gut klarkommen, das ganze Leben. Auch alle Reichen haben bei uns Russisch gesprochen. Also, das war immer Sprache der Oberklasse. Und dann, das fand ich ungerecht in Bezug auf das Ukrainische. Deshalb habe ich für mich die Seite gewählt als Professionelle, als Übersetzerin, als schreibende Person, als Verlegerin später. Ja, ich habe die Bücher auf Ukrainisch gemacht, nicht auf Russisch. Aber ich dachte immer, die russische Sprache findet ihren Weg. Denn es gibt, also wie gesagt, diese Oberklassen. Deshalb ist es nicht möglich, dass sie unterdrückt wird. Ja, die Sprache ist natürlich was anderes, aber es ist auch eine Klassenfrage. Und auch eine Klassensprache. Jetzt sprechen wir schon über das Imperiale und Koloniale. Also jedenfalls gibt es noch super viele Menschen auf der Welt, die Russisch sprechen und auf Russisch auch etwas produzieren. Und diejenigen, die das auf Ukrainisch machen, werden heute getötet. Also das ist die Tatsache. Deshalb bin ich glaube, niemand hat das Recht, den anderen zu sagen, was sie mit ihrer Muttersprache, ja, die Russisch ist, tun sollen, wie sie sich entscheiden jetzt in ihrem Privatleben oder anders. Und immer, wenn ich mir die Reportagen anschaue von Cherson, wie die Menschen dort gerettet werden, oder von Donbass, wie dort gekämpft wird, es sind sehr viele Menschen, die uns schützen und die helfen, die Russisch sprechen. Wie kann man in dieser Situation den Menschen sagen, nein, ihr macht etwas falsch? Ich glaube, falsch machen etwas diejenigen, die töten, die im Stich lassen, die besetzen, und die retten, machen das Richtige. Und wenn sie im Moment Russisch sprechen oder noch nicht wissen oder diese sprachliche Frage für sie sekundär finden, dann ist es so.
Wenn Sie heute an die Ukraine denken, was für Bilder haben Sie da im Kopf? Sind das die Bilder von früher oder sind das die aktuellen Bilder, die man in den Nachrichten sieht?
Das ist alles. Es wird jetzt noch klarer, wie groß die Ukraine ist, wie divers sie sein kann und dass auch heute diese Zerstörung und Horror irgendwie mit dem Alltag zusammenleben. Ich habe vorgestern ein Bild bekommen von einer Freundin, die in Kiew jetzt arbeitet und lebt. Und sie hat ein Foto gemacht, nicht weit von meinem Haus. Und es war so emotional für mich, so stark und so plötzlich, ja, so, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, nicht inspirierend, aber sehr treffend, dieses Bild zu sehen, meines Stadtteils unter dem sommerlichen blauen Himmel. Das war ganz schön. Also, und diese Schönheit des Alltags, des Lebens und ja, diese Inseln des Friedens, das gibt es immer noch in der Ukraine. Und das Leben ist immer noch da.
Wir hören dieser Tage, dass die Offensive der Ukrainer begonnen hat. Als Literaturwissenschaftlerin, als Autorin, als Publizistin ist Ihre Welt die Welt der Worte. Was können Worte denn bewirken?
Was können Worte bewirken?
Noch ein Buch?
Vieles. Die Frage ist...
Noch ein Text oder ein Interview wie dieses?
Ja, ich glaube, in Masse bewirkt das wahrscheinlich etwas, aber ich glaube nicht, dass ich alleine... Also man muss das glauben, ja, dass jeder Mensch zählt und jeder Mensch kann etwas bewirken. Aber wenn alle so denken und alle aktiv sind, dann kann man etwas wirklich bewirken. Und Es kommt darauf an, wo man spricht oder wo man schreibt. Wäre ich in der Ukraine geblieben, würde ich vielleicht versuchen zu heilen, ja, oder zu teilen, sodass meine Texte zu Reflexionsräumen werden für andere und irgendwie das Gefühl vermitteln, niemand bleibt allein. Es gibt andere und wir sind immer noch da, wir sind immer noch zusammen. Das wäre wahrscheinlich mein Message. Da ich hier bin und meistens auf Deutsch schreibe, habe ich schon, glaube ich, im Hinterkopf deutsche Leser und Leserinnen. Und ich versuche auch zu teilen und zu erzählen, aber wahrscheinlich ein bisschen mehr zu erklären, als ich das in der Ukraine gebraucht hätte. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, sowohl im Krieg als auch im Frieden im Gespräch zu bleiben. Und ich habe die Intention, ich weiß nicht, ob das gelingt, diesen ja, gemeinsame Räume zu schaffen, wo man näher an, ja, an die Ukraine kommt und wo sie auch als Bild oder in symbolischen Räumen hier in Deutschland ihren Platz bekommt. Wahrscheinlich so sehe ich meine Aufgabe.
In Zeiten großer Not wird ja nicht nur nachgedacht und geklagt, es wird auch geschimpft und es blüht der Humor, in der Regel dann auch oft der Galgenhumor. Geht Ihnen das auch so?
Ja, wir hatten vor ein paar Tagen eine Diskussion, aber das habe ich von Facebook mitbekommen, also von sozialen Netzwerken, dass als Antwort praktisch auf diese Katastrophe im Süden, es gab gleichzeitig die Nachricht, dass ein russischer Mann in Ägypten von einer Haifisch, von Hai?
Ja, vom Hai.
Vom Hai angegriffen, nein, nicht gebissen, getötet wurde.
Ach.
Und da sind bei uns im Internet Memes entstanden, wie der Hai von unserem Geheimdienst angeworben wurde oder so. Und dann gab es die Diskussionen, ist es überhaupt ethisch okay, sich darüber lustig zu machen? Und dann wurde diskutiert, aber dieser Russe war außerhalb, das heißt, der war nicht Teil der Kriegsmaschine. Mit ihm muss man wahrscheinlich Mitgefühl haben oder nicht. Andere haben gesagt, wir müssen einfach unsere Trauer verarbeiten. Und es geht nicht um einen konkreten Menschen, es geht einfach um die... Ja, um ein Sujet für Witze und nicht darum, dass wir uns freuen, dass ein konkreter Mensch tot ist oder so. Und ich fand diese Diskussionen und diese Tatsache interessant. Diese Witze sind für sie die einzige Möglichkeit, Zugang zu bekommen, zu eigenen Emotionen, Distanz aufzubauen und nicht in der Trauer und im Schrecklichen, in dieser schrecklichen Realität so stecken zu bleiben.
Haben Sie eine Idee, eine Vorstellung, irgendeine Art von Wunsch, wann und wie das ausgehen könnte?
Natürlich habe ich einen Wunsch. Also ich glaube, dass NATO die Ukraine aufnehmen sollte und es gibt jetzt auch eine Chance dafür. Und dass NATO auch uns unterstützen muss in diesem Kampf. Das würde das Ende des Krieges beschleunigen. Sonst wird dieser Krieg viele Jahre noch dauern. Den Ukrainern kann man nichts über die Ängste heute erzählen, denn wir sind schon in einer auch ökologischen Katastrophe im Moment. Und es sieht so aus, dass eine weitere auch bald passieren kann. Deshalb verstehe ich nicht, worauf man wartet, außer man denkt, die Ukraine kann man opfern und dann wird's ruhig sein.
Katharina Mischenko, vielen Dank für das Gespräch. Autorin, Publizistin, Literaturwissenschaftlerin und zurzeit Fellow am Wissenschaftskolleg in Berlin.